Einheit in der Peripherie, die entweder als untergeordnete Einheiten oder als funktionalen Reserven funktionieren. Zusammenfassend, der heutige kapitalistische Produktionsprozess verbindet fortgeschrittene und rückständige Produktionsebene unter der Regie des Weltkapitals. Das alles bedeutet, dass wir heute einen raschen Komplexitätssteigerungsprozess der Produktionssysteme erfahren. Das Weltkapital verbindet seine Zentraleinheiten der Produktion mit Tausenden von untergeordneten und komplementären Einheiten. Dieses System verlangt ein großes Netz von administrativen Organisationen, die Verwirklichung des Kapitals als einen globalen Weltprozess ermöglichen. Die Internationalisation des Produktionsprozesses verlangt einen Weltmarkt. Die globalen Unternehmer sollen Geld in jedem Teil der Welt ausleihen können. Dann tritt ein Weltbanksystem als unmittelbare Folge einer internationalen Produktion auf. Das hat sehr ernste Folgen auf der Ebene der Nationalstaaten, da die internationale finanzielle Integration den Nationalstaaten die Fähigkeit, die Wirtschaft zu planen, entzogen hat und dadurch die kreislaufend regulierenden Maßnahmen der Fiskal- und Geldpolitik als unbedeutend erklärt. Die Globalisierung des Finanzsystems hat die Autonomie des Weltkapitals den Nationalstaaten gegenüber verstärkt. Die Weltdimension des Produktionssystems verbindet alle Bestandteile des Kapitals zugunsten der Produktion auf Weltebene. Ihr erstes Merkmal ist eben die Verwirklichungsform des Kapitals. Es handelt sich hier um den monopolistischen oder oligopolistischen Charakter seiner Verwirklichung. Das bedeutet, dass nur Kapitale in der Weltgröße die Möglichkeit haben, an diesem internationalen Wettbewerb teilzunehmen. Vor allem zeigt sich in aller Deutlichkeit das systemische Wesen des Kapitalismus. Er macht eine Ganzheit von verschiedenen Elementen aus, die sich in einem von Widersprüchen bewegten Prozess artikulieren. Das ist der Grund, warum es heute in der Zeit der Internationalisation eine Artikulation auf Weltebene des Produktionsprozesses der Kapitale in verschiedenen Größen unter der Regie des Weltkapitals gibt. In der Tat reduziert sich mit dem raschen Vorsprung des Weltkapitals drastisch der Raum für die Entwicklung und für die Reproduktion eines autonomen nationalstaatlichen Produktionssystems. Normalerweise ist in den rückständigen Ländern funktionieren diese Kapitale in der Produktion von nicht dauerhaften Konsumgütern. Das heißt, in Sektoren, wo seine Produkte, Bedingungen oder von Weltkapital relativ freie Räume oder von den assoziierten Nationalkapitalen besitzen. Die multinationalen Korporationen sind die Unternehmensform dieser neuen geschichtlichen Gestalt der Verwirklichung des Kapitals entspricht. hat sich Brasilien dieser Internationalisierung des Produktionsprozesses integriert? Oder ganz Lateinamerika. Allerdings, ganz Lateinamerika hat sich nicht integriert. Praktisch nur drei Länder, Brasilien, Argentinien und Mexiko. Aber wie denn? Brasilien ist heute grundsätzlich, wie Mexiko und Argentinien, eine urban-industrielle Wirtschaft. Die Großindustrie ist die Grundquelle der Lieferung von Gütern und Dienstleistungen, die nötig für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse sind. Die brasilianische Industrialisierung geschah immer schon im wachsenden Prozess der Internationalisation der Produktion und des Finanzsystems. Daher die Dialektik der Integration Brasiliens an die internationalisierte Produktion. Einerseits handelt es sich um eine Industrialisierung, die den internen Markt fordert. Auf der anderen Seite aber ist diese Internationalisierung durch das Weltkapital finanziert und kontrolliert. Die Problematik dieses Prozesses ist darin zu sehen, dass Devisen notwendig sind, um die Finanzierung der Industrialisation zu bezahlen. Und das bedeutet konkret für uns immer wieder den Produktionsüberschuss der internationalen Kapitalbewegung zuzuführen. Der Ausweg für diese Problematik ist in den letzten Jahrzehnten gewesen, die Produktion teilweise zum Außenmarkt zu orientieren und das nationale Banksystem und das internationale Finanzsystem anzuschließen. Gerade diese Lösung kann uns einen Grund liefern, um den uns heute bestimmenden Dualismus zu erklären. Es handelt sich in unserer Wirtschaft grundsätzlich darum, einen Ausgleich zwischen einerseits den Bedürfnissen eines Innenwachstums mit den Forderungen und Grenzen der Dynamik des Weltkapitals zu finden. Andererseits aber, um eine Antwort an den großen Bedarf einer sozialen Entwicklung zu geben. Es ist gerade diese Artikulation mit dem Weltkapital, besonders die Verflechtung des nationalen Finanzsektors mit den internationalen, die die Möglichkeit des staatlichen Eingreifens sehr stark begrenzt, so dass es kaum, auch wenn bei uns die Arbeiterpartei gewonnen hätte, es kaum eine Entwicklungspolitik zugunsten der Interessen der großen Massen übernehmen kann. Die Integration an den Internationalisierungsprozess des Produktionssystems besitzt für uns eine perverse Dimension. Diese perverse Wirklichkeit zeigt sich in Phänomenen wie Außenschulden, radikale Unausgeglichenheit in den internationalen Beziehungen, explosionsartige Inflationsrate, die Privatisierung des Staates, das heißt die Instrumentalisierung des Staates zum ausschließenden Nutzen des Kapitals, die Hyperausbeutung der Arbeitskraft, die Unmöglichkeit einer selbstgetragenen Entwicklung und so weiter und so fort. Wie erscheint von hier aus die Perspektive in der Zukunft? Ich sollte gerade über Zukunft reden. Hat die dritte Welt überhaupt Zukunft? Wenn wir zunächst einmal die Tendenzen des Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten berücksichtigen, muss man Nein sagen. Von der Mitte der 70er Jahre an haben die fortgeschrittensten Länder, kapitalistischen Industriegesellschaften, sehr wichtige Veränderungen in den produktiven Strukturen unternommen. Die Merkmale dieser Veränderung sind folgende. Erstens, die Förderung der Industrie mit einem hohen Grad von Wissensakkumulation und derjenigen, die mit Technologien der flexiblen Automation verbunden sind. Die Situation ist eine Folge der Anwendung der Fortschritte der Mikroelektronik und der Informatik in der Mechanik. Eine besondere Aufmerksamkeit sollte man in diesem Gebiet auf die Sektoren der Produktionsmittel, Informatik, Fernkommunikation und Luftwaffe schenken. Noch auf dem Gebiet der Industrie mit einem hohen Grad von Wissensakkumulation haben eine sehr wichtige Rolle die Biotechnologien und die neuen Keramik. Zweitens, die Beseitigung der rückläufigen Industriezweige. Industrien wie die Eisenhüttenindustrie, die Schiffbauindustrie und die Schwerchemie. Drittens, die Modernisierung von traditionellen Industrien wie die Autoindustrie, Textilindustrie, Schuhindustrie, Kunststoffindustrie und Gummiindustrie. Das alles schafft substanzielle Veränderungen, sowohl durch die Annahme von alternativen Formen des Organisations des Produktionsprozesses und der Technologien mit flexibler Automation. Die Wirtschaftspolitik der fortgeschrittenen kapitalistischen Länder hat als Ziel die Regulierung der Aktionen der wirtschaftlichen Agenten und die neue Strukturierung des kapitalistischen Weltsystems zu erreichen. Wir erleben heutzutage die Euphorie einer neuen technologischen Revolution. Die Euphorie des Sieges des Kapitalismus. So sagt man von Lateinamerika her, dieser Eindruck von Europa. Eine Revolution, die zu dieser neuen Strukturierung des Kapitalismus führt. Dieser Prozess offenbart sich hauptsächlich in zwei Phänomenen. A. Ein Prozess der Rekonzentration des Kapitals in der nördlichen Hemisphäre. Heute sind die Vereinigten Staaten dasjenige Land, das den größten Umfang von Außeninvestitionen erhält. Das moderne, informatisierte Kapital braucht nicht mehr billige Arbeitskräfte, wie auch Rohstoffe, die normalerweise in der dritten Welt zu finden sind. Das heißt, die dritte Welt ist heute unbedeutend geworden. Es braucht vielmehr einen reichen Markt, der ihre Produkte zu konsumieren imstande ist. Am Ende des 20. Jahrhunderts beruht der internationale Wettbewerb grundsätzlich auf die Einführung Hochtechnologie in großem Umfang in der Produktion und verlangt dafür ein wachsendes Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte.
An dieser Stelle sind die Aufnahmen der Veranstaltung nicht brauchbar gewesen. Ich lese darum also der fehlende Satz vor. Daher der gewaltsame Rückgang an Außeninvestitionen und die Umkehrung der Situation. In den 70er Jahren haben die Investitionen des Auslandes mit 4% des Bruttosozialprodukts für die brasilianische Produktion beigetragen. Heute, im Gegenteil, werden ungefähr 4% des Bruttosozialprodukts ins Ausland gebracht und das bedeutet bestimmt Änderungen in den Beziehungen von Macht und Reichtum in der Welt.
Die Projekte des 21. Jahrhunderts sind schon im Wege geleitet. Bis Ende dieses Jahrhunderts werden im südlichen Teil der Erde 80% der Bevölkerung und nur 9% der Industrie der ganzen Welt und 25% des Bruttosozialprodukts konzentriert sein. Ich wiederhole, 80% der Bevölkerung und nur 9% der Industrie und 25% des Bruttosozialprodukts. B. Die Formation von wirtschaftlichen Blöcken. USA, Kanada, die Europäische Gemeinschaft, Japan und die neu industrialisierten asiatischen Länder, die ab jetzt unter sich ihre Produkte austauschen. Trotz allem verläuft die neue Strukturierung des Kapitalismus nicht ruhig. Vor allem zeigt sich mit größerer Deutlichkeit der Mythos von unbegrenztem wirtschaftlichem Wachstum. Das Wasser, die Luft, die Rohstoffvorräte sind begrenzt und sollen als etwas grundsätzlicher Bedeutung für jede Entwicklung in der Zukunft betrachtet werden. Außerdem bleiben noch viele Fragen offen. Erstens, die Frage der Veränderung in den Nationalstaaten im Prozess der neuen Strukturierung des Kapitalismus. Ein Staat wie die Schweiz wird weiter bestehen? Ist eine Frage. Die Grundtendenz heute ist eine progressive Verschiebung von den internen Märkten über die Makromärkten bis zum Weltmarkt. Dieser Prozess versteckt die supranationalen Koordinierungsagenturen und schafft neue Räume transnationaler Macht. Indessen machen drei Probleme das Ganze sehr fraglich. Erstens, es gibt keine Koordinierungspolitik auf Weltebene und die Organismen, die entstanden sind, mit dem Ziel, die internationalen politischen Entscheidungen zu universalisieren und zu demokratisieren, verlieren an Bedeutung. Es gibt praktisch einen Abgrund zwischen dem Markt und der internationalen wirtschaftlichen und rechtlichen kapitalistischen Ordnung. Zweitens, die Außenschulden, sowohl die enormen Schulden der nordamerikanischen Wirtschaft, wie diejenigen der Mehrheit der Länder der Dritten Welt, sind ein dauernder Unsicherheitsfaktor in diesem ungeregelten und unvorhersehbaren neuen Strukturierungsprozess des internationalen Kapitalismus. Drittens, es vergrößert sich immer mehr die Kluft zwischen der wirklichen Wirtschaft und der sogenannten symbolischen Wirtschaft. Die verschiedenen Spekulationenformen werden immer mehr von der wirklichen Produktion losgelöst. Das weltliche Bruttosozialprodukt erreicht heute ungefähr die Höhe von 13 Billionen US-Dollar. Der Handel von Gütern und Dienstleistungen 3 Billionen. Während der Gesamtbetrag der finanziellen Transaktionen in London und Markt, wo sich das System der Euro-Dollar konzentriert ist, bis auf 75 Billionen kommt. Wie situiert sich Lateinamerika in diesem Zusammenhang? Lateinamerika erlebt heute einen der schwierigsten Momente seiner Geschichte, da seine Entwicklung in eine Sackgasse geführt hat. Das Einkommen per Capita in den letzten 10 Jahren ist um 6,5% gefallen. Einige Länder sind auf das Niveau von vor 20 Jahren zurückgefallen. Und alle anderen haben ab 1980 an keinen wirtschaftlichen Fortschritt mehr gehabt. Auch Brasilien, die sich fast als eine Großmacht betrachtet. Das Kapital kommt heute von Süden nach Norden wieder zurück und trägt hier zum Teil zum technologischen Revolution bei. Während die Völker der Dritten Welt zur geschichtlichen Situation der Unterentwicklung verdammt sind. Nur mit den Zinsen der Außenschuld werden 5% des lateinamerikanischen Bruttosozialprodukts ins Ausland transferiert. Ja, ich komme zu Ende. Ich muss nur über den Glauben reden. Gerade diese Schulden machen die neuen Investitionen unmöglich. Und das ist absolut notwendig für die technologische Modernisierung unserer Länder. Da der internationale Handel immer mehr von den neuen Technologien bestimmt sein wird, ist die Perspektive der Zukunft einfach der Ausschluss unserer Völker der Dritten Welt von der Teilnahme an den Fortschritten der Menschheit. Die Zukunft der Völker der Dritten Welt ist einfach ist einfach keine Zukunft zu haben. Wenn sich diese aktuelle Situation der Teilnahme an internationalen kapitalistischen Systemen nicht ändert. Das heißt, die Situation der Nicht-Teilnahme an der technologischen Revolution und an den neuen internationalen Arbeitsteilen. Daher das tragische Bild. Am Ende dieses Jahrhunderts sterben an Hunger in der dritten Welt jährlich 15 Millionen, hauptsächlich Kinder. 500 Millionen befinden sich in starker Unterernährung. Der technologische Fortschritt könnte dieses Bild von der Erde beseitigen. Aber er führt auf einen anderen Weg und zu mehr Konzentration des Reichtums und der Macht. Alle diese Veränderungen der kapitalistischen Produktionsweisen haben die Krisen im System abgebildet, aber nicht gelöst. In dieser Situation artikulieren sich die konservativen Kräfte unter einem strategischen Projekt und einen neuen Vorschlag für die Wirtschaftspolitik, neue Unterklammer, der Neoliberalismus. Dieser Vorschlag nimmt in einer neuen und dogmatischen Weise die Idee des Automatismus des Marktes zu ernst. Die wirtschaftlichen Krisen sind nicht mehr Folgen des Automatismus des Marktes, sondern seiner unvollständigen Durchsetzung. Der Markt ist eine vollkommene Institution. Was heute noch fehlt, ist einfach seine Durchsetzung in allen Bereichen. Die aktuelle menschliche Wirklichkeit in der Welt, Armut, Arbeitslosigkeit, Unterentwicklung, Umweltverschmutzung, alles kann nur durch die Universalisierung des Marktmechanismus verwandelt werden. Es handelt sich heute darum, den Markt einen ausschließenden Sozialisationsmechanismus zu etablieren. Wenn das Weltkapital sich in Lateinamerika verwirklicht, konfrontiert er sich mit einer geschichtlichen, gesellschaftlichen Wirklichkeit, dem katholischen Glauben, der noch tief im Volk verwurzelt ist. Gerade aus diesen gläubigen Räumen gehen Fragen auf, entstehen Interpretationen dieser Situation und neue Taten, die sich in der Befreiungstheologie und in der befreienden Pastoral niedergeschlagen haben.
E o que eu sofro calada, se pudesse contar, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto finjo alegria, quanto choro a cantar. Que Deus me perdoe se é crime ou pecar, mas eu sou assim, e fugindo ao fado fugia de mim. Quando canto, não penso no que a vida é de má, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a querer, na verdade, e a sonhar. Que tudo é felicidade. tristeza não há que Deus me perdoe. Se é crime ou pecado, mas eu sou assim, e fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado, e nada me dói. Se é pois um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Deus me perdoe.
So viel zur ökonomischen Analyse vom Weltkapitalismus und der Folgen für die Rekontländer, speziell Brasilien. Der Araújo Oliveira ist ein Vertreter von der Befreiungstheologie. Im folgenden Teil gehören eine theologische Interpretation von der kapitalistischen Krise und ebenso eine Alternative zur kapitalistischen Vernichtung aus religiöser Sicht.
Aus unserem Glauben heraus versuchen viele Christen, die Situation zu interpretieren, und das Erstaunliche ist, dass diese gesellschaftliche Ganzheit ihnen als eine Art von Religion erscheint. Wenn man das kapitalistische Produktionssystem aus dem Glauben heraus betrachtet, offenbart es sich als eine Zugangsform zum Absoluten. Allerdings...
Lasst uns